mitgebracht. Aktionismus und Tat, wie gehören die denn zusammen? Schon wieder vergessen zu drücken. Und habe mir dieses Foto angeguckt von diesem Typen, der gedacht hat, ich kann fliegen. Ja? Und wenn wir heute mit unseren westlichen Augen darauf schauen, mit unseren Ingenieursaugen, wir sagen, das ist so ein Spinner. Ja, wie kann man nur sowas machen? Das ist ja wirklich unklug. Und wir halten uns manchmal für was Gescheiteres als die Menschen damals, weil wir es ja begriffen haben und verstanden haben und heute mehr wissen. Aber dann habe ich mir überlegt, Mensch, mit diesem Mann würde ich gerne mal nach Schiphol auf den Flughafen gehen für einen Tag. Und dem mal zeigen, was ist aus dem geworden, was du angefangen hast. Und du hast eine Vision gehabt, Mensch, du hast die Vögel angeguckt. Und irgendwie, man muss doch, vielleicht können wir auch fliegen. Und eine völlig verrückte Idee, eine völlig bescheuerte Idee, aber eine, so ein, das muss doch irgendwie gehen. Und dann haben sie sich diese Konstrukte gebaut und er steht da auf so einem Hügel und dann ist runtergesprungen. Und ihr denkt, bist du doof? Spinnst du? Mit unserem heutigen Blick. Aber wir können was von dem lernen, was Glauben heißt. Und nicht alles zu berechnen, nicht alles durchzudenken und abzuwägen. Critical Thinking, was ja groß wichtig ist, ich bin für Critical Thinking, aber wo wir nachher alles totreden, was möglich ist. Und den Glauben in einen Excel-Sheet fassen. Und Gott sagt, das hat mit mir aber nichts mehr zu tun, was ihr da lasst. Legt mal ein bisschen euer westliches Weltdenken ab und guckt euch mal diese Typen da an. Und der ist dann wieder hochgekrabbelt, hat wahrscheinlich, musste sein Ding wieder reparieren und ist nochmal runtergeflogen. Das Ziel war, ein bisschen weiter zu kommen, dass es mir ein bisschen weniger wehtut, als beim ersten, beim zweiten. Und wären die Typen nicht gewesen, die Männer und Frauen, die das angefangen haben, säßen wir heute nicht im Flugzeug. Und die haben was gemacht. Die hatten eine Vision zu fliegen. Die Vision war weit über das hinaus, was Realität war. Und dann haben die gesagt, das probieren wir jetzt. Das machen wir jetzt. Dann sind sie auf die Nase gefallen. Es gab Unmengen an Kritiker. Es gibt immer Kritiker, die alles besser wissen, die alles erklären wollen, die alles totreden wollen. Die gibt es immer. Aber die haben sich nicht irren lassen. Ich bin total froh, dass die sich nicht haben irren lassen. Deswegen können wir heute fliegen. Ja, aber wirklich, wie müsste das für den sein, einen Tag ins Tripod, einen Tag in den A380 einsteigen? Ja? Wow. Die kämen wahrscheinlich auch mit dem, den würden wir vom Skriptprogramm wegkriegen, vom Flughafen. Es geht endlich los, das Reich Gottes ist da, Humanity 2.0. Ihr lest ja gerade die Apostelgeschichte. Boris hat letzte Woche gepredigt, er hat seine Predigt zugeschickt, hat mir das angeguckt, hat geguckt, wie kann ich da weitermachen. Und ich werde heute über Apostelgeschichte 1 und 2 reden. Er hat ja schon von 1, Vers 1 bis 8 gepredigt. Wir gehen noch nicht durch jeden Vers durch. Aber die große Geschichte der Apostelgeschichte ist es, Wirken des Heiligen Geistes. Eine Kraft, die ich mehr verstehen möchte. Weil die wohnt schon in uns, wenn wir Christen geworden sind, wohnt die schon in uns. Die können wir auch erbitten, diese Kraft. Rund um die Uhr kann man die erbitten. Und die ist powerful, die ist kraftvoll, die ist fähig, uns zu verändern. Und die ist größer, als wir uns eigentlich das wirklich vorstellen können, diese Kraft. Und der Paulus hat ja, der Lukas als Arzt hat das ja an Theophilus, an einen Freund geschrieben, hat einen Brief an einen Freund geschrieben, den Theophilus, ich muss dir mal erzählen, was der Heilige Geist alles macht. Das war kein Brief an die Gemeinde zu belehren, das war kein Brief um, das war ein Brief von jemand, der ein Evangelium geschrieben hat, der Lukas war ja auch Arzt, und hat das Evangelium geschrieben, sagt, ich muss dir mal erzählen, was der Heilige Geist alles macht. Das ist eine super inspirierende Geschichte, die Apostelgeschichte. Das Wirken des Heiligen Geistes und wie Leute mitgemacht haben mit dem Heiligen Geist. Die sind mitgelaufen und haben was gemacht. Und Gott hat aus ein Riesending gebaut. Fußball-WM, das Bild habe ich vom Samstag vor einer Woche, habe ich da Fotos gezogen. Niederlande hatte gewonnen, Deutschland hatte gewonnen, waren alle begeistert, alle waren glücklich. Ich hoffe noch auf ein Spiel gegeneinander, kommt vielleicht noch, gucken wir mal, wie es uns dann geht. Aber ich habe mir gedacht, mich hat es echt begeistert, diese Mannschaften zu sehen, die jungen Männer, die so einen Spaß haben am Fußballspielen. Man kann Fußball mögen oder nicht mögen, aber die auch, die deutsche Mannschaft habe ich mir angeguckt, und es macht einfach Spaß, denen zuzugucken, die haben Lust am Spiel. Und was mich inspiriert hat bei denen, die haben auch eine Vision, die wollen diesen Titel haben. Ja? Jetzt kann man wieder Ingenieursdenken, aber ist doch gar nicht so wichtig. Warum? Ist alles wurscht. Die wollen diesen Titel haben, ja. Die trauen. Und die machen was dafür.
Ja.
Und die haben 4 Jahre sich vorbereitet. Und die haben jede Menge Kritiker, 85 Millionen Kritiker, die den ganzen Tag sitzen und wissen, was man besser machen will. Und die das nicht nur sitzen, sondern die schreiben jeden Tag die Zeitungen voll und kritisieren. Ja. Nach jedem Spiel kommen 5 Experten, die erklären, was man alles hätte besser machen können. Keiner davon war auf dem Feld, keiner hat mitgespielt, aber sie wissen alles. Steve in uns drin, ja? Und was mich begeistert hat an dem letzten Mal, wie heißt der noch, der später mal eingewechselt wird? Alle drüber reden. Undorf. Egal. Ihr wisst, der wird ja in der 60. Minute eingewechselt und die ganze Welt, ganz Deutschland kritisiert das, weil wir wissen ja besser, wie das funktioniert. Wie kann man das einem Trainer zutrauen, weißt du, wie kann man dem das zutrauen? Und dann machen wir den eingewechselt in der 60. Minute. Und dann, du siehst die Reporter versuchen, dann ihn dahin zu bringen, du hast doch jetzt das Recht, von Anfang an zu spielen. Und ich fand seine Antwort hervorragend. Der ist so kindlich im Geist. Das hat man ihn gefragt, ja, wie kommt es, dass du immer am richtigen, dass du das Torschießen konntest? Ja, so, ich stand am richtigen Platz und habe ihn reingeschossen. So richtig kindlich, so keine große Analyse, ich stand am richtigen Platz und ich habe ihn reingeschossen. Und dann, jetzt hast du doch endlich das Recht, von Anfang an mitzuspielen. Ja, so, es geht nicht um mich, es geht um die Mannschaft. Und wenn mein Trainer sagt, ich komme in der 90. Minute oder 80. Minute, dann komme ich in der 80. Minute. Ich vertraue meinem Trainer und ich vertraue der Mannschaft und ich spiele für die Mannschaft. Ich habe es geliebt. Ich habe es geliebt. Das machen wir auch. Wir spielen alle das gleiche Spiel. Und unser Ziel ist Humanity 2.0. Ich erkläre, was das heißt. Das Apostelgeschichte, was die beschreibt. Und da geht es nicht darum, wann wir eingewechselt wurden, wer wir sind, was für eine Rolle wir spielen, sondern wir haben ein gemeinsames Ziel. Und wir ordnen uns unserem König unter, unserem Trainer. Der macht das schon, der weiß schon, was er macht. Wenn er sagt, 16 Minuten, dann gehe ich in die 60. Minute ran. Wenn er sagt, ach, du machst die Predigt, dann mache ich die Predigt. Wenn er sagt, du baust die Stühle auf, baust du die Stühle auf. Das ist alles wurscht. Weil wir spielen für was Größeres. Und Nelson Mandela hat mal gesagt, ich habe es in Deutsch übersetzt, Handeln ohne Vision ist Zeitverschwendung. Aktionismus ohne dass man weiß, wo man hingeht, ist Zeitverschwendung. Vision ohne Handeln ist Tagträumen. Ich kann mir Riesenbilder ausmalen. Boah, wie das sein wäre, wenn wir diesen Pokal in der Hand halten. Wir hätten jetzt 4 Jahre sich treffen können als Team und visionieren darüber, wie toll das ist, den Pokal zu haben. Wenn Sie nebenbei nicht üben und die Spieler nicht gewinnen, bringt das gar nichts. Es ist schön, dass du dich so fühlst. Wir könnten den Pokal gewinnen. Aber wenn du nichts tust, gibt es ja keinen Pokal. Aber Vision mit Handeln kann die Welt verändern. Ich bin immer so manchmal ein bisschen auf Kriegsfuß mit dem Thema Vision persönlich. Wie macht man eine Vision? Man kann das auch künstlich hochpusten mit der Luftpumpe aufpumpen. Jedes Jahr haben wir eine neue Vision in der Gemeinde und dann ziehen wir los und dann haben wir alle die Vision gemacht und dann ist die Luft raus und dann 2 Jahre kommen wir müssen. Wir brauchen wieder eine Vision. So kenne ich das manchmal. Die Vision ist eigentlich schon definiert. Die müssen wir uns nicht mehr ausdenken. Die Vision hat Gott definiert. Wir müssen sie uns vor Augen rufen und uns bewusst machen, an was wir hier eigentlich mitmachen. Die Vision ist klar, die ist definiert. Wir müssen kein halbes Jahr mal damit verschwenden, um uns den richtigen Text rauszusuchen, die richtigen Worte, um dieses große Bild zu haben. Das ist schon gemalt.
Ja.
Das ist immer wieder gemalt im Alten Testament und bis ins Neue Testament. Das finde ich so inspirierend. Und schaut es mal an. In Epheser Kapitel 2, Vers 14 bis 16. Da heißt es ja, Jesus selbst ist unser Frieden. Er hat die Zweiteilung überwunden und er hat aus Juden und Nichtjuden eine Einheit gemacht. Und er hat die Mauer niedergerissen, die zwischen ihnen stand, und er hat die Feindschaft beendet. Keine Angst, wir kommen zur Apostelgeschichte. Denn durch die Hingabe seines eigenen Lebens hat er das Gesetz und seine zahlreichen Anordnungen und Gebote außer Kraft gesetzt. Sein Ziel war es, Juden und Nichtjuden durch die Verbindung mit ihm selbst zu einem neuen Menschen zu machen und auf diese Weise Frieden zu schaffen. Dadurch, dass er am Kreuz starb, hat er sowohl Juden als auch Nichtjuden mit Gott versöhnt, zu einem einzigen Leib der Gemeinde zusammengefügt. Durch seinen Tod hat er die Feindschaft getötet. Epheserbrief ist super inspirierend. Die ersten drei Kapitel geht es wirklich um die Güte Gottes. Und er erklärt das große Bild: Mensch, ihr seid gerettet. Guck mal, wo ihr herkommt. Ihr wart tot, ich habe euch Leben gemacht. Und jetzt lebt ihr. Lebt. Weil ihr jetzt lebendig seid. Und er hat gesagt, und was Jesus gemacht hat, er hat einen neuen Menschen gemacht. Und jemand hat das geklaut von jemand, Humanity 2.0. Das ist eine tolle Idee. Wir Menschen haben mal angefangen und die erste Version war, ja, wir haben uns bemüht. Wir haben uns bemüht, aber irgendwie, es hat was gefehlt. Es hat Vergebung gefehlt, es hat Gnade gefehlt, es hat eine neue Freiheit gefehlt. Und die ist mit Jesus gekommen. Jesus hat gesagt, hey, ich bringe euch zurück auf Null. Ich mache euch fähig, ich mache euch frei. Und jetzt könnt ihr lernen, so zu leben, wie ich mir eigentlich vorstelle. Und ich befähige euch dazu, indem ich euch Vergebung schenke. Ich mache euch zu einem neuen Mensch. Schaffe Frieden, ein für alle Mal. Und wenn ihr dabei seid, dann habt ihr Frieden. Den müsst ihr nicht mehr kaufen. Ihr habt ihn und von da aus könnt ihr jetzt meine Vision leben. Stück für Stück. Gehen wir in die Apostelgeschichte. Der Boris hat letzte Woche schon Vers 1 bis 8 gelesen. Ja, diese Geschichte sagt, hey, wartet in Jerusalem, bis der Heilige Geist. Jesus fährt weg, geht in den Himmel auf. Die Jungs haben so viel nicht verstanden. Die haben gehört, okay, du bist hochgefahren, dann sagt der Engel, ja, aber guck dir den Himmel. Der kommt wieder runter, keine Angst. Der kommt wieder runter. Also es ist unglaublich, was Jesus denen zugemutet hat, den 12. Den jungen Leuten. Das waren junge Menschen zwischen, also ich 17 und 24. Ich komme wieder. Meine Anweisung ganz einfach. Wartet in Jerusalem. Da kommt was auf euch. Der Heilige Geist kommt auf uns. Der Heilige Geist ist es. Aber die hatten das Herz gesagt, komm, wir warten. Wir gehen nach Jerusalem und wir warten. Ich wäre gerne dabei gewesen, was für Diskussionen die ganzen Tage waren. Mal gucken, was jetzt kommt. Und jetzt an diesem Tag ist genau das passiert. Der Heilige Geist kommt jetzt. Und hier beginnt Humanity 2.0. Der sichtbare Teil, Jetzt trat Petrus zusammen mit den 11 anderen Aposteln vor die Menge. Mit lauter Stimme erklärt er, ihr Leute von Judäa und ihr alle, die in dieser Zeit in Jerusalem seid, ich habe euch was zu sagen, was ihr unbedingt wissen müsst. Hört mit. Diese Leute hier sind nicht betrunken, wie ihr vermutet. Es ist ja erst 9 Uhr morgens. Nein, was hier geschieht, ist nichts anderes als die Erfüllung dessen, was Gott durch den Propheten Joel angekündigt hat. Am Ende der Zeit, so sagt Gott, werde ich meinen Geist über alle Menschen ausgießen. Dann werden eure Söhne und Töchter prophetisch reden. Die Jüngeren unter euch werden Visionen haben, die Älteren prophetische Träume. Sogar über die Diener und Dienerinnen, die an mich glauben, werde ich in jener Zeit meinen Geist ausgießen. Und sie werden prophetisch reden. Sowohl droben am Himmel als auch unten auf der Erde werde ich Wunder geschehen lassen. Es werden furchterregende Dinge zu sehen sein. Blut, Feuer, Rauchwolken. Die Sonne wird sich verfinstern. Der Mond wird rot werden wie Blut, bevor jener Tag kommt, an dem der Herr in seiner Herrlichkeit erscheint. Jeder, der dann den Namen des Herrn anruft, wird gerettet. Ihre Stelle. Was hier passiert. Also Petrus steht da und hält eine Rede. Und die können ja... Es sind ja unheimlich viele Menschen aus verschiedenen Ländern oder aus verschiedenen Sprachen, sind in Jerusalem, um das Pessach zu feiern. Und auf einmal Petrus redet und alle verstehen ihn. Also perfekte Übersetzung. Ohne App, ohne alles. Alle verstehen ihn. Er spricht eine Sprache und alle verstehen ihn. Und der Heilige Geist ist gekommen, mit Zungen vom Himmel runter, mit Feuer auf ihn drauf. Ich meine, was ein Schauspieler. Ich wäre gern dabei gewesen. Was für ein Schauspieler. Und er so, hey, keine Angst, die sind nicht besoffen hier. Die sind nicht betrunken. Ich erkläre euch mal kurz, was hier passiert ist. Und dann geht er mit ihnen zum Propheten Joel. Und ganz wichtig für uns zu verstehen, wir lesen das hier, die Sonne wird sich verfinstern, der Mond wird rot werden, die Blut, bevor jeder Tag. Das macht uns Angst. Oder kann uns Angst machen. Weil wir sind in unserem westlichen Denken nehmen alles wörtlich. Wir nehmen das sofort wörtlich, was hier steht. Das könnte ein Hinweis sein auf eine Sonnenfinsternis. Aber ich glaube, noch was viele Kommentatoren sagen, das ist einfach die bildliche Sprache. Was kommen wird, wird riesig sein. Das wird uns erschüttern, das wird anders sein. Das wird dramatisch sein. Da geht es nicht so sehr um, genauso wie es hier steht, wird es passieren, Wort für Wort. Und er spricht auch hier, der Prophet Joel spricht von zwei Dingen. Einmal, was in den letzten Tagen passiert wird, und die letzten Tage haben hier angefangen, und irgendwann, dass Jesus wiederkommt. Er spricht von zwei Dingen. Und der Punkt, den er hier macht, hier passiert was, was der Joel 500 Jahre vorher schon prophezeit hat. Und im 5. Jahrhundert vor Christus prophezeit hat. Der Heilige Geist wird ausgelöst. Und was hier steht, ist echt faszinierend. Weil im Alten Testament war es so, einige Leute wurden vom Geist geleitet und das waren die Propheten. Und die waren die Sprachrohre Gottes. Aber nicht jeder hatte Zugang zu diesem Geist. Und hier auf einmal passiert was, über alle Menschen wird er ausgelöst. Und dann sagt er hier, sogar Diener, verschiedene Schichten, Menschenschichten, verschiedene Altersstufen werden ihn bekommen. Jeder wird ihn kriegen, der ihn haben will. Der wird ihn bekommen, diesen Heiligen Geist. Der wird diese Kraft bekommen. Das ist nicht nur beschränkt auf ein paar besonders Heilige oder auf ein paar Propheten, sondern Humanity 2.0 oder das Reich Gottes, da bedeutet es, jeder diesen Geist bekommt. Das ist der Joel, zumindest wie Michelangelo sich ihn vorstellt in der Sixtinischen Kapelle. Wir haben natürlich kein Foto von ihm gehabt. Dieser Prophet Joel hat gelebt, vermutlich in der Zeit von Esra und Nehemia, also im 5. Jahrhundert, als die Israeliten zurückkamen aus der Gefangenschaft. Weil Jerusalem wird erwähnt und der Tempel wird erwähnt. So, man vermutet, dass er in dieser Zeit gelebt hat. Ist ein interessantes Buch, einer der kleinen Propheten. Man nennt ihn kleinen Propheten, weil er kurz ist, das Buch. Wie viele Propheten ruft er zur Umkehr auf, zum Umdenken? Er nennt aber keine spezifischen Sachen, wo sie umkehren sollen. Sie sollen sich umkehren. Mehr sagt er nicht. Joel 2, Vers 13 heißt es, zerreißt eure Herzen und nicht eure Kleider. Kehrt um zum Herrn, eurem Gott, denn er ist gnädig, barmherzig, geduldig und von großer Güte, es reut ihn bald die Strafe. Das ist ein sehr zentraler Punkt in Joel. Weil hier zitiert er auch den Exodus, also 2. Mose. Auch da findest du diesen Vers. Auch wenn Gott Konsequenz ist mit Sünde, sein Herz ist, ich bin gnädig, ich bin barmherzig, ich bin geduldig und von großer, großer Güte. Es ist mein Anliegen, dass ihr mir vertraut und mit mir lauft. Und wenn ihr Fehler macht, ich komme wieder und helfe euch. Das ist das Herz Gottes. Das Herz Gottes ist auch nicht verletzt. Das ist einfach nicht Gott. Das ist nicht Gott. Nicht Gott im Alten Testament und nicht Gott im Neuen Testament. Das Herz ist, vertraut mir doch. Ordnet euch meiner Führung unter. Geht meine Wege. Lernt von mir zu leben, wie ich es mir vorstelle. Ich erfülle euch mit Glück, mit Hoffnung, mit Zuversicht, mit Freude, mit allem, was ihr braucht. Und wenn ihr daneben tretet, macht kein Drama draus, macht keine Show von zerreißten und Kleider, macht keine äußerliche Umkehr. Kommt zu mir. Weil ich bin barmherzig, gnädig und von großer Güte. Hebräer 12, Hebräer 4, Vers 14 bis 16, was ich immer wiederhole, wenn wir gesündigt haben, kommt mit Zuversicht zum Thron der Gnade. Ja. Ist genau das Gleiche, der gleiche Gott. Wenn ihr Fehler gemacht habt, ist es hin zu ihm. Kommt her zu mir. Bei mir gibt es Barmherzigkeit. Das ist mein Herz. Und das ist der Gott des Alten Testaments und der Gott des Neuen Testaments und zu dem Joel hinruft. Wir haben gerade die Stelle gelesen, der gepredigt hat, eine Prophetie hat, der Heilige Geist wird ausgegossen, es kommt diese Zeit. Und diese Prophetie findest du in so vielen Büchern. Im Jesaja Kapitel 32, Vers 14, 18 heißt es, die Paläste sind verlassen, die Stadt voller Getümmel, die voller Getümmel war, ist einsam. Burg und Türme sind Höhlen für immer, dem Wild zur Freude, den Weiden zur Weide. Das ist eine Vorhersage über das Volk Israel, wie alles kaputt war, weil die Leute einfach den eigenen Weg gegangen sind. Und dann heißt es hier, solange, bis über uns ausgegossen wird der Geist aus der Höhe, dann wird die Wüste zu einem fruchtbaren Land. Das fruchtbare Land wie Wald geachtet werden. Das Recht wird in der Wüste wohnen, die Gerechtigkeit im fruchtbaren Lande. Und der Gerechtigkeit Frucht wird Friede sein. Und der Ertrag der Gerechtigkeit wird Ruhe und Sicherheit auf ewig. Ruhe und Sicherheit auf ewig. Dass mein Volk in friedlichen Auen wohnen wird, in sicheren Wohnungen und sorglosen Ruhe.
Das ist eine Prophetie, Jesaja, 750 von Christus.
Da hat Gott schon gesagt, sag denen schon mal, ich werde meinen Geist ausgeben.
Mach ich.
Und was dann passiert, ist was anderes, als was jetzt da ist. Hier wird von Friede geredet, von Gerechtigkeit geredet, friedliche Augen, sichere Wohnungen, sorglose Ruhe. Von dem wird, das wird hier prophezeit. In Hesekiel 36, auch wir, der Hesekiel hat nichts anderes prophezeit. Denn ich will in meinen großen Namen, der vor den Völkern entheiligt ist, den ihr unter ihnen entheiligt habt, ich will ihn wieder heilig machen. Die Völker sollen erfahren, dass ich der Herr bin, spricht Gott der Herr, wenn ich vor ihren Augen an euch zeige, dass ich heilig bin. Denn ich will euch aus den Völkern rausholen, aus allen Ländern sammeln und wieder in euer Land bringen. Ich will euch reines Wasser über euch sprengen, dass ihr rein werdet. Von all eurer Unreinheit, all euren Götzen will ich euch reinigen. Und ich werde euch ein neues Herz, einen neuen Geist in euch geben. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischendes Herz geben. Ich will meinen Geist euch geben und solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten. Und damit ist es mir zu gehen. Also in all dem Drama, diese Propheten hatten keine leichte Aufgabe. Ihr Job war, Leute, es umdenken zu. Das war ihr Job. Hier ist Gott, geht zurück zu ihm. Hier ist Gott, geht zurück zu ihm. Und viele Leute haben gesagt, ich bleibe lieber in meinem Denken hängen. Ich bleibe in meiner Welt hängen. Ich brauche das nicht. Und dann immer wieder zwischendurch siehst du diese Hoffnung, diesen Bäm, hoff Gott, und pass auf, das hier wird kommen. Ich werde meinen Geist ausgeben. Ich werde euch sammeln aus allen Völkern. Ich werde das Fleisch, das steinerne Herz aus euch rausnehmen, euch ein fleischendes Herz geben. Was ist ein fleischendes Herz? Ein Herz, das lieben will. Ein Herz, das lieben möchte, das ihn lieben möchte, das die Liebe annimmt und ihm weitergeben will. Das ist ein fleischendes Herz. Ein steinernes Herz ist, das Gesetz einhalten will, alles richtig machen will oder nicht an Gott interessiert ist. Und dann sagt er, ich gebe euch dann meinen Geist. Und ich mache Leute aus euch, die meine Gebote halten wollen. Nicht ihr macht es. Ihr müsst einfach nur sagen, hier bin ich. Schenk mir deinen Geist, veränder mich. Ich bin hier, ich lasse mich von dir formen. Wir müssen es dem aussetzen. Aber ich mache diese Leute aus euch, die meine Rechte halten und danach tun. Noch eine letzte Stelle, Jeremia 31 bis 34. Siehe, es kommt eine Zeit, spricht der Herr, da will ich mit dem Haus Israel und dem Haus Juda einen neuen Bund schließen. Nicht ein Bund wäre gewesen, den ich mit den Vätern schloss, als ich sie bei der Hand nahm, um sie aus Ägyptenland zu führen, meinen Bund, den sie gebrochen haben, ob ich gleich der Herr war, spricht der Herr. Sondern das soll der Bund sein, den ich mit dem Haus Israel schließen will nach dieser Zeit, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben. Ich will es in ihren Sinn schreiben und sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. Und es wird keiner der anderen Bruder, den einen oder anderen Lehrern sagen, er kennt den Herrn, denn sie sollen mich alle erkennen. Klein und groß, spricht der Herr. Ich will ihnen ihre Missetat vergeben, ich will ihre Sünde nimmer mehr gedenken. Das ist doch keine Tochter, das ist doch der Hammer. Das ist doch eine Wahnsinnsinspiration. Weißt du, durch all das Dunkle, was da war, weil das Wort nicht folgen wollte, hat er gesagt, komm, das wird anders. Das wird anders. Ich werde mein Gesetz in den Herz schreiben. Was ist das Gesetz? Ich will lieben. Das ist das Gesetz. Gott, ich will dich lieben und ich will meinen Nächsten lieben. Bitte. Ich will dich lieben, Gott, und ich will meinen Nächsten lieben. Das ist das Gesetz. Und das schreibe ich in ihr Herz rein. Und ich finde das so klasse, dass er sagt, ich will ihre Missetat vergeben, ihre Sünde nimmermehr. Nimmermehr gedenken. Punkt. Nimmermehr heißt, nimmer mehr. Und wir sollten auch nicht so stolz sein und denken, wir graben immer wieder aus. Wir holen uns die Sünde immer wieder vor Augen. Alles, was wir gestern gemacht haben, vorgestern gemacht haben, vorvorgestern, was die Gemeinde gestern gemacht hat, was die Gemeinde vorgestern gemacht hat, was die Gemeinde vor 17 Jahren gemacht hat. Das ist doch ein Lernen, Menschen zu sein, die vergeben. Und die sich vergeben lassen.
Amen.
Die sich lieben lassen und lieben. Und der Petrus hat diese Rede gehalten, hat den Joel zitiert, dann hat er losgelegt und hat gesagt, Jesus is the man. Jesus hat das Ganze ermöglicht. Jesus ist der Schlüssel ins Reich Gottes, das wir überhaupt heute anfangen können. Das, was alles da prophezeit wurde, beginnt mit Jesus. Und er schwärmt über Jesus. Ich glaube, wir sehen nur einen kleinen Ausschnitt aus seiner Rede. Und er redet darüber, dass Jesus für sie gestorben ist, dass Jesus für sie auferstanden ist. Er redet darüber, dass sie Sünden vergeben sind. Das erzählt er ihnen. Und die fangen an zu, ich glaube, die Juden, die da waren, die fangen an zu verstehen, jetzt ist der rote Faden durchs ganze Alte Testament. Jetzt macht er Sinn. Jetzt macht er Sinn. Auch Jesus, der rote Faden, Jesus, der rote Faden. Der macht auf einmal Sinn. Die ganzen Prophezeiungen, ich sehe hier, alles macht Sinn. Natürlich, die haben jetzt diesen Heiligen Geist bekommen. Verstehen wir das alles? Nee. Aber die Prophetien sind eingetreten. Das ist ja der Hammer. Das ist ja der Hammer. Und dann heißt es hier, die Zürcher waren von dem, was Jesus sagte, bis ins Innerste getroffen. Ich glaube nicht nur, dass die von Jesus getroffen waren, sondern von der ganzen Geschichte. Die war nicht nur, oh, Jesus ist für mich gestorben. Die ganze Geschichte hat sie getroffen. So ein lebender, gnädiger Gott, der uns nicht aufgibt. So ein liebender und gnädiger Gott, der genau das macht, was er Zeit hat. Und heute ist es eingetreten. Und die waren von dieser Liebe berührt. Das hat die richtig. Also, wow. Und die Reaktion war: Was machen wir jetzt? Was machen wir? Was geht's? Und die Antwort ist ziemlich banal. Kehrt um. Lernt in einer neuen Weise zu denken. Nicht mal sagen, zieht eure Brille aus. Zieht Gottes Brille an und lernt euer Leben durch Gottes Brille zu betrachten. Dein Wille geschehe und nicht mehr meiner, das will ich lernen. Also in einem Wort zusammengefasst, lernt zu lieben. Und dann, und trefft diese Entscheidung. Und dann, lasst euch taufen auf den Namen von Jesus Christus, dann wird Gott euch eure Sünden vergeben. Und ihr werdet seine Gabe den Heiligen Geist geben. Das, was in Hesekiel steht, ich werde euch mit reinem Wasser waschen, das ist ein Hinweis auf das, was hier steht. Das ist ein Hinweis auf die Taufe. Wir werden getauft und da wäscht Gott uns ab. Hesekiel 16 beschreibt das sehr, sehr bildlich, wie Gott uns alle unsere Sünden abwäscht. Die Taufe ist nicht, dass uns rettet. Hört gut zu. In der Taufe, während der Taufe werden wir gerettet, aber nicht die Taufe rettet uns. Was uns rettet, ist Jesus.
Ja.
In seiner Vergebung können unsere Sünden abgewaschen werden. Nicht die Taufe ist das Zentrum, Jesus ist das Zentrum. Die Taufe gehört dazu, genauso wie die Umkehr dazu gehört. Ja. Eins ist nicht wichtiger als das andere. Mhm. Wir müssen auch den Eins in den Vordergrund stellen, das andere hinter. Alles gut. Jesus ist im Vordergrund.
Ja.
Mhm. Er sagt einfach, hey, denkt um, richtet euch jetzt nach Gott aus und lernt es. Immer wieder neu, immer wieder neu, immer wieder neu. Dann lasst euch taufen zur Vergebung unserer Sünden. Das ist der Moment, wo er uns vergeben hat. Und wisst ihr dann, man kriegt da auch einen Heiligen Geist. Der gleiche Geist, was er gerade gesehen hat mit diesem Feuer, das wird wahrscheinlich ein bisschen anders kommen, aber das gleiche Ding kriegt er auch. Der Heilige Geist, der Person. Vielleicht kennst du das Gefühl, ja, aber den spüre ich ja gar nicht. Ich spüre den auch nicht ständig, muss ich sagen. Das ist nicht ständig so eine. Eine Feuerzunge, ich gucke in den Spiegel, ist so eine Feuerzunge am Morgen über mir. So. Das erlebe ich persönlich nicht. Aber ich sehe, wie er in mir arbeitet. Ich sehe, wie er mir zuflüstert. Du bist mein geliebter Sohn. Ich sehe, wie er mir Kraft gibt, wenn ich drüber bete. Ich sage, Gott, gib mir Freimut zu predigen. Oder gib mir Freimut, den Konflikt zu lösen. Ich sehe, wie er mir Kraft gibt, auch wenn meine Gefühle vielleicht ein bisschen anders sind. Da ist eine Kraft in mir, die kommt auf einmal, das tun zu wollen, was er will. Ich sehe, in letzter Woche in der Predigt habe ich auch mal was gesagt, was ich gar nicht geplant hatte zu sagen. Ich glaube, das ist der Heilige Geist. Das ist der Heilige Geist. Das ist auch kein Hokuspokus. Also wenn du die Jünger siehst, die später losgegangen sind, sie haben nicht gesagt, ja, wir entscheiden uns jetzt mutig zu sein. Ich sage, Gott, gib uns Mut. Und da hat der Heilige Geist den Mut. Oder, ich verstehe die Situation überhaupt nicht. Gott gibt mir mal Weisheit zu verstehen. Dann kommt der Heilige Geist arbeiten. Und manchmal gibt er dir sofort eine Antwort, manchmal antwortet er durch einen Esel, manchmal antwortet er durch eine Fernsehsendung. Weißt du, Gott ist so, wir können ihn nicht bitte nicht in eine kleine Box reinstecken, der in unser kleines Gehirn passt. Aber wenn wir aufmerksam sind und bitten Gott, zeig mir, was dein Wille ist, dann wird uns helfen.
zeig mir, was der nächste Schritt ist. Und Mensch, vielleicht kommt dadurch eine ganz andere Situation, auf einmal erkennst du. Aber er möchte, dass wir mit ihm laufen, mit ihm gehen, in Tune sind mit ihm. Also mit so, ich glaube, ich schenke ihm Glauben, dass er in mir wohnt. Und dann kann ich auch ständig mit ihm reden, sagen, gibst du mir das mal? Lass mich das mal verstehen. Das ärgert mich. Boah, hilf mir mit meinem Ärger umzugehen. Das fällt mir echt schwer. Dann kommt wieder der Ärger hoch. Ach Gott, Heiliger Geist, hilf mir damit umzugehen. Was ist dieses mit ihm Laufen? Ja. Das sieht man dann, wenn du jetzt durch die ganze Apostel, das siehst du ständig, dass der Heilige Geist am Arbeiten ist. Und gleichzeitig immer wieder zu gucken, wo arbeitet der Geist gerade hier in unserer Gemeinde in Düsseldorf? Mhm. Wo ist er gerade am Schaffen? Mhm. Ihr habt für uns gebetet. Anderthalb Monate oder ich habe einen Monat. Ich habe in unsere Gruppe reingeschrieben, dass ich keine Gemeinde gefunden habe für Juni. Nochmal beten für uns. Und ein Gebet war für uns, dass ihr dafür betet, dass Gott uns zu den Leuten schickt, die ihn suchen. Ich könnte eine Geschichte an der anderen erzählen, was für Leute auftauchen, aus dem Nichts. Und ich muss mir sagen, Micha, was wunderst du dich? Wir haben dafür gebetet. Gott will Menschen zu sich in sein Reich holen. Dann schickt er mich auch zu denen. Das ist nichts Verwunderliches. Was verwunderlich ist, wenn ich meine alten Geschichten immer ausgrabe. Ja, passt das wirklich? Klappt das wirklich? Ah, der Typ ist in dieser Lebenssituation, wird er wirklich auf Gott hören? Das sind die alten, die muss ich streichen.
Ja.
Mhm. Und sagen, Gott, ich vertraue dir, du willst Menschen retten, schick mich zu den Leuten. Hab die Woche einen Anruf bekommen, Micha, kannst du dich treffen, hier ist ein junger Student. Ich habe eine Schwester von uns, die hat gesagt, Mensch, ich bin sein Mentor, die lehrt an der Uni. Der hat total viele Fragen über Philosophie. Hast du Lust, dich mit dem zu treffen? Ich sage, klar. Und da haben wir uns getroffen am Donnerstag. Und dann saßen wir da und haben anderthalb Stunden geredet und er hat mir mindestens 40 Fragen gestellt. Über, Mensch, wie ist es denn? Er hat über Nihilismus nachgedacht. Ja, mein Kopf sagt, Nihilismus macht Sinn, meine Emotionen sagen, das macht keinen Sinn. Dann sagte Michael, wie vergibt man denn von Herzen? In meinem Kopf kann ich vergeben, aber ich kriege das in meinem Herzen erleben. Dann habe ich gefragt, wie alt bist du eigentlich? Er sagt, 17. Ich muss erstmal schlucken, ja. Und die Maya saß dann dabei und die wollte aber, dass wir alleine weiterreden. Wir waren voll im Dialog und auf einmal gab es einen Feueralarm. Aus dem Nichts heraus. Und dann mussten wir raus aus dem Haus. Dann sind wir aus dem Haus raus. Ich wusste, wie wir ganz immer das lösen sollen. Wir sind nicht mehr alleine weiterreden. Dann sind wir aus dem Haus raus. Und dann sagt sie, das dauert jetzt eine halbe Stunde, bis ich wieder rein kann. Wollt ihr zwei einen Kaffee trinken gehen? Und ich so, ja, klar, total gerne. Wir haben 3,5 Stunden geredet. Der hat mir so viele Fragen gestellt. Und dann habe ich ihm von Jesus erzählt, habe ihm vom Reich Gottes erzählt, wie Gott sich Gemeinschaft vorstellt. Und habe gesagt, Mensch, ein Buch, das mich begeistert hat, war, wer ist dieser Mensch? Habe ich in einer Nacht gelesen. Und dann sage ich, das kann ich dir schicken. Und er so, ich habe jetzt 2 Monate Zeit. Schick mir dieses Buch, wir treffen uns nächsten Mittwoch, bis dahin habe ich das gelesen. Ich bin nicht verwundert. Oder erst war ich verwundert, dann habe ich gesagt, Michael, warum bist du verwundert? Das ist eine Gebetserhörung. Und da gibt es einige Geschichten, die wir jetzt erzählen könnten. Und es ist nicht kompliziert zu sagen, Gott, schick mich zu den Leuten, die dich suchen. Das ist kein Wahnsinn. Ja? Und dann zu sagen, jetzt achte ich drauf und da, wo ich bin, erzähle ich von ihm. Und dann gucke ich mal, wo eine Tür aufgeht. Oder Heiliger Geist eine Tür aufgeht. Das ist alles, was wir machen müssen. Ja? Die Botschaft ist super, super simpel. Glaubt an diesen liebenden Gott. Glaubt an diesen liebenden Jesus. Vertraut ihm. Macht ihn zum König in deinem Leben. Dann mach ihn zum König. Lass ihn dein König sein. Entscheide dich dafür, dann lass dich taufen. Während der Taufe werden deine Sünden vergeben. Kriegst den Heiligen Geist. Und wir bauen jetzt gemeinsam an Humanity 2. Wie sieht Humanity 2.0 aus? Hier ist eine Beschreibung von dem, was er prophezeit hat. Was das Leben der Christen prägte, das Apostel 2.2, waren die Lehre, die der Apostel hinterließen, der Zusammenhalt, die gegenseitige Liebe, Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn, das Gebet und das Gebet. Jedermann in Jerusalem war vor tiefer Ehrfurcht vor Gott ergriffen. Durch die Apostel geschahen zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge. Alle Jesus glaubten, hielten fest und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften Grundstücke, Besitz, verteilten entsprechend der jeweiligen Bedürfnisse an alle, die in Not waren. Einmütig, mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich täglich in Häusern miteinander zu essen, das Mahl des Herrn zu feiern. Ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit. Das ist, was der Ezekiel vorher gesagt hat.
was der Jeremia vorher gesagt hat, was der Joel vorher gesagt hat, was Jesaja vorher gesagt hat. Das war Gottes Glaube. Nicht in Perfektion. Wir in unserem westlichen Denken suchen immer wieder das Perfekte. Aber da sind wir noch nicht und da sind wir noch nicht. Und der Bruder hat da und die Schwester hat da und da und da und da und da. Nee, hört mal auf mit dem Schrott. Da hat es ja geschrieben. Ihr seid frei, ihr seid gerettet. Die Botschaft ist nicht kompliziert. Ich sag's nochmal. Die ist demütig. Weil wir annehmen müssen, dass unsere Sünden vergeben sind und dass wir jetzt in diesem neuen Mensch 2.0 leben. Dass das ein Zustand ist. Und hab mit dem Red King die Woche mich getroffen, kennt ihr vielleicht, ein Ältester aus Paris. Die haben es getroffen mit Geschwistern, mit denen sie gemeinsam vor 50 Jahren Christen geworden sind. Es waren damals junge Studenten, die haben es getroffen, die haben mit zwei Leuten angefangen am Campus und waren nach zwei Jahren 260 junge Leute, die Christen geworden. Von einem halben Jahr, ich weiß nicht, irre. Über 70%, oder 60 oder 70% sind gekommen zu diesen Treffen, die noch Christen waren. Und haben sie rüberfinden können. Und dann haben sie so, was war das eigentlich damals? Das war der Hammer irgendwie. Ja? Und der Punkt war, wir hatten alle keine Ahnung. Es gab keine Studienserie, wie man das macht. Es gab keine ISOM, die junge Leute trainiert hat. Es gab keinen perfekten Predigerplan. Die Gemeindeleiter waren 23 Jahre alt und 22 Jahre alt. Die hatten auch keine Idee. Also keinen Riesenplan. Und haben sie überlegt, was war das denn? Sie konnten es nicht 100% sagen, aber eins konnten sie sagen. Zum einen, es war Kairos, es war der richtige Zeitpunkt von Gott. Das zweite ist, es war nicht kompliziert. Unsere Sünden sind frei, unsere Sünden sind vergeben. Ist das nicht der Hammer? Wir leben jetzt echt das, was wir eigentlich leben wollen. Wir lernen jetzt zu leben.
Amen.
Und diesen Jesus müssen andere auch kennenlernen. Es gab keinen Gemeindeüberbau, es gab keine Strukturen, es gab diesen ganzen Nonsens. Nicht Nonsens, ist auch gut. Ihr versteht, was ich meine. Und manchmal sind wir mit diesen Sachen so beschäftigt, dass das alles organisiert ist und vergessen, nein. Das ist nachgeschrieben. Und das ist doch extrem, oder? Da will ich dabei sein, das mitzubauen. Das zweite, was mir hilft, ist Kolosser Kapitel 3, Vers 12. Auch nochmal, was soll man denn jetzt leben? Was willst du denn jetzt von uns, Gott? Er sagt hier, Geschwister, ihr seid von Gott erwählt. Ihr gehört zu seinem heiligen Volk. Ihr seid von Gott geliebt. You are the beloved. Was ich letztes Mal gepredigt habe. Das seid ihr jetzt schon. So, was macht er jetzt damit? Was machen wir damit? Kleidet euch in Mitgefühl. In Freundlichkeit, Bescheidenheit, Rücksichtnahme und Geduld. Geht nachsichtig miteinander um. Vergebt einander, wenn einer dem anderen was vorzuwerfen hat. Genauso wie der euch vergeben hat, sollt ihr einander vergeben. Vor allem aber bekleidet euch mit Liebe. Sie ist das Band, das euch zu einer vollkommenen Einheit zusammenschließt. Der Friede, der von Christus kommt, regiere euer Herz. Alles, was ihr tut. Als Glieder eines Leibes seid ihr berufen, miteinander diesen Frieden zu leben. Seid voll Dankbarkeit gegenüber Gott. Wer hat Lust, das zu leben? Bin ich dabei? Ist ja. Das super inspiriert. Was manchmal kaputt macht, ist unser Idealismus. Es muss perfekt sein. Was es kaputt macht, ist unser Mangel an eigener Demut, den anderen nicht zu vergeben. Oder Besserwisserei. Was es kaputt macht, ist, wenn wir nur in Excel-Sheets denken und falsch und richtig, anstatt in Barmherzigkeit zu denken. Mir ist das so oft gesagt, komm, Leute, lernt, was es heißt, barmherzig zu sein. Wenn wir lernen, barmherzig zu sein mit uns selber und mit anderen, dann sieht die Welt anders aus.
Ja.
Das ist ein Ausdruck von Barmherzigkeit. Sei barmherzig, weil Gott mit dir barmherzig ist. Der guckt nicht den ganzen Tag nach deinen Fehlern, da hat er keine Zeit für, keine Lust für, kein Interesse daran. Der hat dir vergeben, wenn du einen Fehler gemacht hast, gehst du hin und sagst, ich habe es wieder gemacht. Der sagt, okay, frei bist du, mach's anders. Und deswegen müssen wir, und der Punkt ist, das in Demut lernen anzunehmen. Nicht wegschieben. In Demut annehmen. I surrender. Danke Gott. Ich packe das Paket jetzt aus. Und morgen früh packe ich es wieder aus und übermorgen packe ich es wieder aus.
Und dann verschenke ich dieses Paket an alle möglichen Leute um mich herum. Dass ein Bruder, der mich verletzt, der kriegt das Paket von mir. Dass eine Schwester, die mir wehgetan hat, die kriegt das Paket. Dass eine Schwester, die mir vor 28 Jahren wehgetan hat, da gehe ich heute hin und löse das und gebe mir das Paket. Jesus hat geschrieben in der Bergpredigt, Leute, wenn euch in den Sinn kommt, dass ein Bruder was gegen mich hat, bitte kommt nicht zu meinem Altar.
Ja.
Geh hin, löst das Ding,
ja,
komm zu mir zurück und feiert gemeinsam. Punkt. Und nicht in 7 Jahren, nicht irgendwann, wenn ich mich so fühle, mach das.
Ja.
Mein Aufruf, mach das. Löse es. Es ist nicht kompliziert, wenn wir barmherzig sind. So wie Gott mit uns barmherzig ist. Und das ist der Hammer, dass er mit uns barmherzig ist. Und das Tolle ist, wenn du Barmherzigkeit ausgibst, merkst du auch, wie barmherzig Gott mit dir ist. Stell dir mal vor, Putin würde in die Ukraine fahren und sagen, hab echt Mist gemacht. Das war völlig daneben, was ich gerade fand. Das war super egoistisch, selbstsüchtig. Und was können wir machen? Ich würde gerne helfen, das wieder aufzubauen. Ich kann es nicht zurückdrehen. Ich kann es echt nicht zurückdrehen. Stell dir mal vor. Stell dir vor, wir gehen zu einem Bruder und sagen, Mensch, du hast mich mal verletzt, aber ich will es wirklich beiseite legen. Ich will nicht mehr daran denken. Es soll weg sein. Und wenn es wiederkommt, ich werde mich bemühen, dass es weg ist. Ich werde es weggeben. Ich werde es abgeben. Ich werde den Heiligen Geist bitten, bis es weg ist. Und lass uns gemeinsam das hier nehmen. Unser Auftrag ist die Mission, das ist ein Auftrag. Ja, das ist die Apostelgeschichte, die haben diese Botschaft weitergetragen. Nicht mit einer Lesung, nicht mit einer Studienserie. Das ist halt der Punkt, aber die haben gesagt, boah, wir können die Klappe nicht halten von diesem Jesus. Und nicht, weil sie die beste Gemeinde hatten, sondern Vergebung hatten, Barmherzigkeit. Und haben sich bemüht, das zu leben miteinander. Bemüht. Wir haben akzeptiert, ja, wir machen Fehler auf dieser Reise. Aber wir bemühen uns. Wir gehen immer wieder dahin zurück, Humanity 2.0 zu leben, weil Gott uns fähig gemacht hat, durch seine Barmherzigkeit, das jeden Tag neu anzufangen. Und das ist, was diese Welt hier braucht. Das, was Düsseldorf braucht. Das ist, was Düsseldorf braucht. Und das, wo Gott sagt, habe ich schon gemacht, schon fertig, Paket habe ich prophezeit, habe ich schon fertig gemacht, vor 2000 Jahren, jetzt dürft ihr mit mir zusammen hier in Düsseldorf ausleben. Was ist es? Was ist die Vision? Die Vision ist fertig. Die heißt das Reich Gottes. Humanity 2.0. Das ist die Vision. Das ist die Vision. Das ist es. Das ist die Vision. Der Heilige Geist verleiht dir Flügel. Der kann es ja nur machen, wenn du sagst, gib mir diese Flügel. Der will sie gerne geben, der verleiht dir Flügel. Der hilft dir zu vergeben, der hilft, du sagst vielleicht, boah, ich habe eine Kiste, die kann mich nicht lösen. Dann sagt der Heilige Geist, genau, komm zu mir. Red mit mir darüber. Ich helfe dir, Barmherzigkeit auszuleben. Ich helfe dir, mach ich. Komm. Du sagst, aber ich habe Angst, das Evangelium weiterzutragen. Nichts leichter als das. Du willst Mut haben? Frag mich. Gib mich dir. Ja, ich habe auch seit Jahren keinen getroffen, der offen ist. Da sagt der Heilige Geist, guck mal, es geht gar nicht um dich. Alles okay. Willst du, dass ich dich zu Leuten sende, die mich retten will? Dann sag mir das. Dann mache ich das. Bist du bereit dafür, die zu finden? Dann mache ich das. Dann mache ich das. Was ist die Botschaft? Gott liebt uns Menschen und er vergibt uns gerne. Das ist gut, das ist die gute Nachricht. Das ist Evangelium. Gott liebt uns und er vergibt gerne. Er möchte, dass wir ihm vertrauen, dass wir uns demütig von ihm führen lassen. Und uns darauf fokussieren, zu lieben und die Menschen, uns, ihn zu lieben und die Menschen um uns herum. Lerne ein zuversichtlicher und liebesvoller Menschenfischer zu sein. Zum Abendmahl noch ein Gedanke von Dani. Also ich muss sagen, ich habe ja ein Privileg mit dieser. Aber ich höre das auch.
Ich lese aus Epheser 2. Doch Gottes Erbarmen ist unbegreiflich groß. Wir waren aufgrund unserer Verfehlungen tot, aber er hat uns so sehr geliebt, dass er uns zusammen mit Christus lebendig gemacht hat. Ja, es ist nichts als Gnade, dass ihr gerettet seid. Zusammen mit Jesus Christus hat er uns vom Tod auferweckt. Und zusammen mit ihm hat er uns schon jetzt einen Platz in der himmlischen Welt gegeben, weil wir mit Christus Jesus verbunden sind. Bis in alle Ewigkeit will er damit zeigen, wie überwältigend groß seine Gnade ist, seine Güte, die er uns durch Jesus Christus erwiesen hat. Noch einmal, durch Gottes Gnade seid ihr gerettet, und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst. Nein, sie ist Gottes Geschenk. Sie gründet sich nicht auf menschliche Leistungen, sodass niemand vor Gott mit irgendetwas groß tun kann. Lass uns beten. Ja, lieber Vater, fühle mich unheimlich dankbar und glücklich und gesegnet, dass ich das alles glauben darf, was wir gerade gelesen haben, gehört haben. Das ist die Wahrheit. Und ja, das ist alles eine Realität, die wir nicht mit menschlichem Auge sehen können, wenn wir in unser Leben gucken, auf diese Gesellschaft gucken, dann sehen wir was ganz anderes und dann kann man manchmal denken, ja, wo ist denn Gott hier? Aber wir sind überzeugt davon, dass das alles wahr ist. Du schon immer diesen Traum hattest, dein Reich aufzubauen, dass du diesen Traum hattest, Jesus zu schicken, dass du die Lösung für unser großes Problem der Sünde geschickt hast und gesagt hast, hey, ich kümmere mich darum. Danke, dass du dich darum kümmerst. Danke, dass wir, es hört sich eigentlich so einfach an, dass du von uns einfach möchtest, ja, sag einfach, nimm's einfach an, sag einfach danke und lass mich dich lieben und lass mich, sei offen dafür, das, was ich durch dich machen möchte und in dir machen möchte. Und ja, danke, Jesus, dass du bereit warst, dieses Lamm zu sein, dieses Opfer zu sein. Danke, dass du uns freigekauft hast. Danke, dass du in uns wohnst und dass du in uns und durch uns Humanity 2.0 sein möchtest, machen möchtest und dass du uns würdig erachtest, dabei zu sein. Ich liebe dich und wir sind
hier. Amen. Wenn wir jetzt Brot und Wein nehmen und uns dann denken, vielleicht denkst du dir, Mann, ich bin schon so oft von diesem Berg runter. Nach der Sitzung fliegen. Ich bin jedes Mal auf der Nase bleiben. Ich bin jedes Mal ausmachen. Ich bin jedes Mal auf der Nase gelandet. Geh wieder hoch. Die Gnade fähig. Geh wieder hoch. Neuer Flug. Als Gemeinde gemeinsam. Ich sagte, oh Mann, wir sind so oft schon da runtergeflogen. Und, geh wieder hoch. Sag, wir fliegen wieder. Wir fliegen wieder bei Gott. Lass dich von Gott befähigen und zu fliegen. Und Typen haben nicht aufgegeben, bis sie fliegen konnten. Und ich meine, das war alles selbst erfunden, das war von Gott gegeben. Ja. Wahrscheinlich haben sie die Fähigkeit, vielleicht hat Gott ihnen die Vision gegeben, wir können fliegen, keine Ahnung. Aber was wir bauen was, was schon gebaut ist. Und wir bauen nur weiter. That's it. Lass das Brot Wein nehmen und das Feiern.
Amen.
Das war's. Ja, schön. Danke, Micha, für die Predigt. Das war schön. Ja, danke. Ich habe ja Bekanntmachungen. Jemand möchte was mitteilen.
Also, passend zu dem ersten und letzten Bild, was du gezeigt hast, Micha, lade ich ein, am 8. August, das ist ein Samstag. Michaela weiß, worum es geht, sie ahnt es. Ich lade ein, wie wir das sonst bewegen.
Wow.
Flügeldiener, genau.
So, ja.
Bisschen stabiler, so 2.0. Ne? So, das ist 2.0. Wir werden in Segelfliegen, also in Oeldenhausen zu sein. Dieses Jahr ist anders als Jahre davor. Ich habe die Leute mitgenommen, am gleichen Tag geflogen mit 15 Leuten und dann wieder zurückgefahren. Das war in meinen jungen Jahren. Jetzt in meinen Lücken fahre ich am Tag davor zur Reise ein. Das heißt, ihr müsst selber dahin kommen, also alle. Aber das geht jetzt, das ist ja so 2 Stunden entfernt von hier. Und dann am Samstag morgens so ab. Ich schicke euch noch in den WhatsApp alle. Ne? Aber so ab, sag ich mal, 10:30 so ab da können wir dann los.
Genau.
Immer. Ne? Kommt gerne vorbei, das ist weit weg von euch.
Ja, ja, okay.
Aber das Schöne ist im Leben, schöne Welt.
Genau. Kann
man, also,
du
hattest
ja auch schon mal, dass
auch unsere
Kindereinnahmen dazu oder
könnten
die auch Freunde mit?
Ja, also, es ist natürlich begrenzt, wie viel ich schaffe, selbst zu fliegen.
Ja.
Wenn ich selber nicht schaffe, also noch andere, die, also die Fluglehrer, die da am Platz sind, bestimmt lässt sich das aufhören, weil wir zur Einladung mindestens mehr sind.
Okay.
Bei Kindern ist es so, sie dürfen das nicht zu klein sein. Also sitzen sie da hinten und dann sehen sie nichts. Und dann nach Geburt tragen sie auch nicht so gut. Ne? Ansonsten so 1,20 Meter ungefähr, glaube ich, so war das.
Soll ich bei deinen Kindern klappen heute?
Ja, ich weiß nicht.
Knapp drüber.
Ich kann noch mal
atmen. Ja, genau.
Nee,
einfach
fast,
dass
ich weiß, dass ich weitergeben
kann. Ja, ja, genau. Ich schicke es
noch nicht.
Ja.
Ja, vielleicht kann man sich organisieren, zusammen mit jemandem hier kennen, dann kann man das bestimmt organisieren, dass man zusammen wäre.
Wollt ihr das nicht noch mal in der
Das ist ein Segelflugzeug.
Also,
das ist
ein Segelflugzeug. Du und der Pilot. Du und der
Pilot. Ja, wir sind
Kollekte. Ah ja, jetzt haben wir Kollekte, wo im Waisenhaus. Ja.
Wir sammeln die immer auf das Waisenhaus.
Das Waisenhaus.
In Indien. Video.
Also ihr habt ein Video gedreht von eurer Gemeinde. Wir beten ja quasi in Europa für gegenseitig unsere Gemeinden. Und im März habt ihr für, April, glaube ich, habt ihr für uns gebetet. Und jetzt beten 1200 Leute für euch. Das ist schon der Hammer. 1200 Leute beten einen ganzen Monat für eure Anliegen. Und Gott verspricht, wo zwei oder drei Mal Namen zusammenkommen. Oder ihr kommt überein in einer Sache.
Ja.
Glaub mir, ich werde es machen. Das ist, guck mal, ich hoffe, dass der Ton laut genug ist. Und das ist sehr leise. Ah, der Kerl, ich muss ja den Ton ändern. Das weiß ich nicht. Ich lasse mal einfach laufen. Ich muss ganz leise sein, weil der Ton ist ja nicht laut.
Düsseldorf is a lovely city, located near one of the biggest rivers in Germany, the Rhine. It offers a lot of attractive places and squares for visitors from around the world, like the prestigious Königsallee, the old town with a lot of local breweries, and much more. But the best part of Düsseldorf is our church. We are a fellowship of around 30 adults and many children, bringing together dedicated believers, families, and young people. Our members come from all corners of the world, including Ukraine, Russia, and the vibrant African community. As the capital of North Rhine-Westphalia, Düsseldorf sits at the heart of a huge metropolitan region, home to 18 million people. The harvest here is plentiful, but the workers are few. So, if you are looking for a place where you can serve God's kingdom with a lot of freedom for your own ideas, here's the perfect home for you. The challenges may be great, but the rewards are much greater. Any help is welcome. Your prayers, your love will make a big difference. Well, not quite. Yes, we have a great warm family spirit. We have a lot of experienced disciples which gladly help each other. But we also have a lot of challenges. Especially without a full-time leadership for a long, long time. As a whole, we are struggling to build up something like a momentum, a vision for the church, which appeals especially to the younger generations, which are underrepresented in our church. With the help of Micha and Dani from Amsterdam, we are drawing closer to each other as a church, building deeper relationships and, by doing it, reigniting our passion to follow Jesus. But still, a lot to do, so your prayers are very welcome. Here are our prayer requests. An experienced couple will come to Düsseldorf to love us, to equip us spiritually, and to lead the church full time. That we may be increasingly filled with God's love and centered in unity of love and purpose, to share His love with others. That our teens, kingdom kids, and young adults may be strengthened in their faith in God. And a new place to be as a church.
Amen. Super. Echt, sehr inspirierend.
Ja.
Daran zu denken, dass jetzt 1200 Leute mit dem zu Gott gehen und sagen, Gott, mach was.
Ja.
Verrührt meine Seele.
Ja.
Wollen wir gerade? Wer mag beten dafür? Also.
Ich will sagen, Papa, weil du unser Papa bist, du bist nicht der himmlische Vater, das bist du auch, der da oben ist, aber du bist, genau, du wohnst in uns. Denn Jesus hat gesagt, dass wir eines Tages im Geist anbeten werden und dafür danke ich. Dass wir so über sind fortkommen können,
Ich danke für das Video der Anne, gezaubert. Es ist toll und danke, dass du ihn da geführt hast und dass jetzt tatsächlich so viele Leute das sehen und für uns beten. Ich bete, dass ich möchte dir danken. Danken, dass du uns treu geblieben bist. Danken, dass du uns die Kraft hast gegeben, dir treu zu bleiben, Vater, weil das ist nicht das Fleisches Werk, sondern das Geistes Werk. Und dafür danke ich dir. Genau, ich möchte auch beten, ich möchte einfach diese, hilf uns, schick uns, ich bete einfach dafür, weil du jemand bist, der gerne gibt. Und deshalb bitte ich dich, uns jemanden zu schicken, Vater, ich bitte dich, uns zu helfen, geduldig zu sein, geduldig zu bleiben, aber auch im Gebet dafür, Vater. Ich bete, dass die junge Generation, genau, dass du, es geht ja weiter, es geht immer weiter, Vater, dass du uns da auch stärkst im Glauben, Vater, weil der Glaube, der kann mal schwach werden. Gottes Leben ist nicht geradlinig, es ist immer auf und ab, Vater, aber auch in dem Auf und Ab bist du mit dabei, du bist unser Licht. Ja, du bist unsere Stärke, unser Halt, Vater. Du bist aber auch unsere Familie. Danke, dass du uns zusammengestellt hast, in diesem Tod. Wir kennen uns schon so lange. Es ist besonders.
Ja.
Genau, es gibt noch so viel mehr kennenzulernen, Vater. Und darauf freue ich mich. Und ich bete Gott und danke dir, dass du uns mit Bete hörst. Danke für Jesus, der den Weg uns geebnet hat, durch sein Kommen, durch sein Großwerden. Er ist als Kind geboren für das Selberlernen, für das Lernen zu lernen, für das mit dir verbunden zu sein, ganz innig und nah, was er gesagt hat und sagen konnte. Er kann nichts tun, ohne dass Gott, ohne dass das, was der Vater sagt, dass zu tun. Vater, vielen Dank. Ich bin überwältigt, du merkst es schon, ich bin sprachlos. Dir sei Lob, Preis und Ehre jetzt und in Ewigkeit. Amen.
Amen. Amen. Amen.
Ja. Ich sage noch eine Sache. Vielen Dank für alle, die sich beteiligt haben an der Umfrage. Gemeinde, an der Welt-Team überlegt, was wir so aufgefragt haben, wir wissen, was ist eigentlich das Bedürfnis jetzt, mehr Gottesdienst zu feiern. Das ist nicht vergessen worden, das ist ein stimmen Kämmerlein, irgendwie jemand das jetzt auswertet, sondern wir wollen das zusammen, auch wenn wir in Wellige ziehen, das ist ja für uns als Wellige wichtig, zu wissen, was super ist und unsere Bedürfnisse ist. Aber wir wollen es auch gemeinsam euch dann zur Verfügung stellen, wenn wir wissen, wie verteilt sich das eigentlich bei einer oder anderen Frage. Und das machen wir auch. Ja? Ich wollte nur sagen, das ist für den ersten. Dann müssen wir das offizielle Gottesdienst beenden. Vielen Dank für die Glücks, dass ihr so wieder mal die inspirierenden Weltpredigten, die Botschaften und die Geister, die der Funke der Verschwörung haben. Vielen Dank.
Ja, danke. Thank you.